Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Körper und Gesellschaft, dem Podcast zum Thema Körperakzeptanz, und mein Name ist Ira Schumann. In dieser Folge geht es um zwei Perspektiven, zwei Sichtweisen auf das Thema Körper, die mich stark beeinflusst haben und die mir geholfen haben, anders auf meinen Körper zu schauen und anders mit ihm umzugehen. Außerdem bilden diese Sichtweisen eben auch die Grundlage meiner Arbeit zum Thema Körper und tauchen hier im Podcast natürlich auch ständig auf, weswegen ich dachte, ich mache mal eine gesamte Folge dazu. Eine Sache, die ich sehr faszinierend und auch sehr frustrierend finde, ist, unser Denken über Körper und Gewicht wird dominiert von einer bestimmten Erzählung. Und diese Erzählung ist nur eine von mehreren möglichen Erzählungen. Aber sie wirkt ganz oft so, als wäre sie die einzig mögliche, also die einzig mögliche Sichtweise, und auch als wäre sie wahr. Also sie, man könnte auch sagen, sie maskiert sich als wahr. So würden das vielleicht bestimmte Menschen formulieren, die ich im Studium gelesen habe. Und diese Erzählung lautet: Dünn sein ist gut, dick sein ist schlecht. Wer dick ist, ist ungesund. Dick sein ist das Ergebnis von persönlichem Versagen. Also wer dick ist, hat sich nur nicht genug angestrengt. Oder wer es nicht schafft, dünn genug zu sein, hat sich nicht genug angestrengt. Und aus meiner Sicht ist eben eine Hürde für das Thema Körperakzeptanz, dass diese Erzählung so dominant ist und so wahr wirkt und wir die alle eben von klein auf immer und immer wieder hören und eben als wahr kennenlernen auch. Und es ist verdammt schwer zu erkennen, dass es eben auch möglich ist, ganz anders über Körper und Gewicht nachzudenken und dass es damit auch ganz anders möglich wäre, also auf den eigenen Körper zu schauen, mit ihm anders umzugehen. Mein Blick auf das Thema Körper ist von zwei Denkrichtungen geprägt, die auch gleichzeitig politische Bewegungen sind. Die erste Denkrichtung habe ich ursprünglich mal als Fat Acceptance kennengelernt. Heute würde ich wahrscheinlich eher sagen Fat Justice oder auch Fat Liberation. Es gibt keinen richtig guten deutschen Namen dafür. Am ehesten würde wahrscheinlich passen Bewegung gegen Gewichtsdiskriminierung oder Bewegung für die Rechte dicker Menschen. Aus dieser Bewegung kommt der Gedanke, dass alle Körper immer gute Körper sind. Also egal, wie die Körper aussehen, egal, wie viel ein Körper wiegt, egal, ob jemand gesund oder krank ist, egal, ob ein Körper so funktioniert, also funktioniert in Anführungszeichen, wie es erwartet wird. Oder eben auch, ob ein Körper, egal ob ein Körper bestimmte Erwartungen in Bezug auf Geschlecht erfüllt, also ob er zum Beispiel geschlechtlich eindeutig ist oder uneindeutig ist. Also ne, egal wie Körper sind, die Idee ist immer, jeder Körper ist ein guter Körper. Und das klingt jetzt so, ich finde, es klingt so simpel, aber es ist halt immer noch eine sehr radikale Sichtweise. Und diese radikale Sichtweise stand auch ursprünglich hinter dem Verständnis von Body Positivity, also so wie es am Anfang mal gedacht war. Das ist ja inzwischen sehr, sehr verwässert. Darauf gehe ich jetzt aber an dieser Stelle nicht genauer ein, weil ich nochmal später irgendwann eine Folge mache zum Thema Body Positivity. Aber vielleicht für den Moment einfach nochmal festzuhalten, dass das halt eigentlich mal was ganz Radikales war. Genau, im nächsten Schritt würde ich jetzt einfach drauf eingehen, was Fat Acceptance oder eben Fat Liberation, was das für meine Arbeit bedeutet und für mich, für meine eigene, ja, für mein eigenes Leben auch. Also das ist halt die Grundlage meiner Perspektive auf das Thema Körper. Und das heißt für mich, auch ich bin überzeugt davon, dass es eben alle Menschen verdient haben, würdevoll und mit Respekt behandelt zu werden. Also wirklich völlig unabhängig von ihrem Körper, wie der Körper aussieht, wie viel er wiegt, wie gesund sie sind etc. Für mich heißt es auch, ich bewerte Körper nicht. Also aus meiner Sicht ist wirklich jede Körperform völlig in Ordnung, beziehungsweise ich würde sagen, keine Körperform ist aus meiner Sicht irgendwie besser oder schlechter als andere. Und wenn ich konkret auf das Thema Gewicht schaue, dann ist eben meine Perspektive, dass ich nicht annehme, dass Dünnsein besser ist als Dicksein. Und ich nehme nicht an, dass Dünnsein automatisch bedeutet, dass eine Person gesund ist. Und dementsprechend nehme ich auch nicht an, dass ein dicker Körper automatisch ungesund ist. Und ich würde sogar noch weitergehen, also weitere Gedanken, die ich noch so aus der Fat Acceptance, Fat Liberation Bewegung gelernt habe, sind, es gibt einfach auch keine Verpflichtung, gesund zu sein. Also es ist keine moralische Verpflichtung, gesund zu sein. Und für einen würdevollen und diskriminierungsfreien Umgang mit Menschen ist es völlig egal, ob diese Menschen sich vermeintlich gesund ernähren oder ob die Dinge machen, die vermeintlich gesund sind, wie zum Beispiel viel Sport oder überhaupt Sport. Oder ob sie eben all diese Dinge nicht machen, die als gesund gelten. Also das ist nicht wichtig, wenn es darum geht, wie Menschen behandelt werden und ob sie Zugänge oder Teilhabemöglichkeiten haben oder nicht. Außerdem, jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter, nehme ich eben nicht an, dass, oder ich nehme, ja, ich denke nicht, dass Menschen so viel Kontrolle über ihren Körper und ihre Gesundheit haben, wie oft vermittelt wird. Also es wird ja oft so getan wie, ne, wenn man nur das macht, also Bewegung, Schlafen, keine Ahnung was, einen bestimmten Lebensstil, wenn man das nur macht oder das nur isst, dann kann man sehr stark beeinflussen, wie gesund man ist. Und ich gehe da jetzt gerade nicht tiefer drauf ein, das wird Thema in späteren Podcast-Folgen, aber für den Moment vielleicht ein Beispiel. Dafür, dass das eben tatsächlich inzwischen, dass diese Perspektive, also man hat vielleicht gar nicht so viel Einfluss auf Körper, auf Gewicht, Gesundheit, dass die auch von Forschung unterstützt wird. Oh, das war aber jetzt ein langer Satz. Und zwar dieses Beispiel. Eine Zahl, die immer wieder gesagt wird, ist eben, dass seit Ende der 1950er Jahre zeigen Studien, dass 95-98% der Versuche, Gewicht zu reduzieren, scheitern. Also langfristig scheitern. Also es geht nicht darum, dass jemand vielleicht nach 3 Wochen irgendwie ein paar Kilo weniger hat, sondern es geht darum, wie ist es nach 3 Jahren, nach 5 Jahren. Und da scheitern 95-98% der Versuche, Gewicht zu reduzieren. Und was das ja heißt, ist, dass Körpergewicht überhaupt nicht so kontrollierbar ist, wie es oft dargestellt wird. Ich lasse das hier einfach erstmal so stehen. Und wie gesagt, das wird Teil von zukünftigen Folgen, wo ich nochmal genauer auf das Thema eingehe. Okay. Das war es zur ersten Perspektive, Fat Acceptance, Fat Liberation, die mir sehr geholfen hat, meinem eigenen Blick auf meinen Körper, auf meinen eigenen dicken Körper, die aber auch meine Arbeit stark beeinflusst. Jetzt komme ich zur zweiten Perspektive. Das sind die, ja, die zweite Denkrichtung, die mich sehr geprägt hat, ist eben die sogenannten Disability Studies. Und auch hier gibt's wieder keinen guten deutschen Namen dafür. Und übersetzt könnte man vielleicht sagen, Studien über Behinderung. In den Disability Studies wird zum Beispiel darüber nachgedacht, was Behinderung eigentlich ist, wie die Idee von Behinderung und auch die Idee von Nichtbehinderung und von wie die Idee von körperlicher Normalität eigentlich mal, wie das eigentlich mal entstanden ist und wie das immer wieder neu entsteht. Also in den Disability Studies wird nicht angenommen, dass es sowas wie Behinderung, Nichtbehinderung immer schon so gab, so wie wir es heute verstehen, sondern dass es Dinge sind, die sich auch geschichtlich entwickelt haben. Und dass zum Beispiel diese Idee von, wir haben ja eine Idee im Kopf, wenn wir sagen, ne, ein normaler Körper sieht so und so aus oder der funktioniert so und so, dass es die auch nicht schon immer gab, sondern dass es auch was ist, was irgendwann entstanden ist. Und spannend ist ja, wie ist das mal entstanden und auch wie entsteht es auch immer wieder neu und was hat es auch für Konsequenzen, was hat es für Folgen. Aus Sicht dieser Bewegung war und ist Behinderung immer ein normaler Teil der menschlichen Existenz. Und ein Gedanke, den ich immer wieder ganz, ganz hilfreich finde, auch aus den Disability Studies, ist, dass diese Trennung zwischen Behinderung und Nichtbehinderung oder behindert und nicht behindert, dass die überhaupt nicht so klar ist, wie oft getan wird, sondern eben na, aus Sicht der Disability Studies würde man eher sagen, es ist eher nochmal so ein Kontinuum und Menschen wechseln in ihrem Leben auch zwischen diesen Zuständen hin und her. Hier geht es also in erster Linie nicht um Körpergewicht, um Dicksein etc., auch wenn es natürlich Überschneidungen gibt zwischen diesen Themen, sondern im Mittelpunkt stehen erstmal Themen wie, welche Körper gelten als normal und welche nicht, welche gesellschaftlichen Erwartungen gibt es in Bezug auf körperliche Leistungsfähigkeit. Und wer wird als fähig und kompetent angesehen und wer eher nicht? Und was haben Körper damit auch zu tun? Und das klingt vielleicht jetzt gerade sehr abstrakt, aber das sind Themen, die für mich letztendlich zum Thema Körperakzeptanz dazugehören. Denn wenn ich meinen Körper akzeptieren möchte, dann bedeutet es letztendlich auch zu akzeptieren, was mein Körper leisten kann oder eben auch nicht leisten kann, vielleicht auch nicht mehr leisten kann. Also aus meiner Sicht bedeutet das, ich muss einen Umgang damit finden, dass mein Körper nicht so funktioniert oder und oder nicht so leistungsfähig ist, wie es gesellschaftlich erwartet wird. Und wenn du das jetzt hörst, dann vielleicht ist es gerade noch nicht dein Thema, aber früher oder später ist jeder Körper nicht mehr so leistungsfähig, wie es gesellschaftlich erwartet wird. Also alle Menschen, die älter werden, die nicht jung sterben, kommen irgendwann an diesen Punkt. Und für manche Menschen kommt der Punkt erst relativ spät, wenn sie wirklich älter werden, also wenn es darum geht, dass sie dann 40, 50, 60 werden. Für viele Menschen kommt dieser Punkt aber schon früher durch sowas wie Krankheit, Behinderung etc. Als vorletzter Punkt, vielleicht nochmal, ich versuche es nochmal ein bisschen runterzubrechen und nochmal zu gucken, was bedeuten die Disability Studies für mich und meine Arbeit. Ich finde den Gedanken zentral, dass es eben den normalen Körper, bei dem immer alles problemlos funktioniert, also auch wieder in Anführungszeichen es funktioniert, und dass dieser Körper, der immer eine bestimmte Leistung bringen kann, dass es den einfach nicht gibt, also diesen normalen, immer leistungsfähigen Körper. Und das bedeutet für mich auch, dass ich nicht einfach voraussetze, dass ein Körper bestimmte Sachen kann und dass ich kritisch auf viele Leistungsanforderungen schaue, die es in unserer Gesellschaft in Bezug auf Körper gibt. Also zum Beispiel die Idee, dass alle erwachsenen Menschen immer in der Lage sein müssen, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten oder 30 Stunden die Woche oder überhaupt in der Lage sein müssen zu arbeiten, also Lohnarbeit zu erbringen. Das ist was, da kann man auch, wenn man mit den Disability Studies drauf schaut, sehr anders drüber nachdenken. Und das ist jetzt wahrscheinlich immer noch sehr abstrakt, wenn ich es mal runterbreche, dann beeinflusst diese Perspektive eben auch, wie ich im Alltag auf meinen Körper schaue. Also, dass ich zum Beispiel, ich finde es immer wieder wichtig, genau hinzuschauen, also auf meinen eigenen Körper, aber das sind auch Dinge, die in meine Arbeit einfließen, die ich, wenn ich sage, es geht um Körperakzeptanz, also sind so Fragen, die auch da einfließen. Also zum Beispiel zu schauen, wie geht es meinem Körper gerade? Was kann mein Körper heute leisten? Und auch hinzuschauen, erwarte ich gerade von meinem Körper, dass er etwas leistet, was er im Moment gar nicht leisten kann? Und wenn ich feststelle, dass das der Fall ist, also dass ich was erwarte, was er gar nicht leisten kann, dann ist für mich dann am Ende die Frage eben, wie kann ich mit diesen Erwartungen anders umgehen? Also mit dieser Perspektive der Disability Studies schaue ich nicht, wie kann ich meinen Körper dahin bringen, dass er die Erwartungen erfüllt, sondern ich würde immer schauen, okay, wie kann ich mit diesen Leistungsanforderungen, mit diesen Erwartungen, die daraus entstehen, wie kann ich damit anders umgehen? Weil ich eben diese Erwartungen an körperliche Leistungsfähigkeit kritisch sehe wenn ich diese Perspektive der Disability Studies quasi im Hinterkopf habe. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es möglich ist, eben sehr anders auf das Thema Körper zu schauen, als wir es mal gelernt haben, als wir es im Alltag oft gewohnt sind, so zu tun. Und ja, es gibt eben nicht nur diese eine Erzählung, auch wenn die sehr, sehr laut ist und überall präsent ist. Und eben aus meiner Sicht würde ich sagen, ist es für das Thema Körperakzeptanz auch wichtig, andere Perspektiven zu kennen, also solche und vielleicht auch noch andere, um den Blick auf den eigenen Körper verändern zu können. Falls diese Perspektiven für dich neu sind, wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren dieser Sichtweisen und hoffe, dass sie für dich hilfreich sind. Bis bald und tschüss.